ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Und ahoi, in der Buchmessenwoche. So schön, wie viel Gutes gerade wieder in den Buchhandlungen liegt. Wir haben einen Blick drauf und einen Blick rein und haben vor allem mit vielen Schriftstellerinnen gesprochen für diese Stunde unter Büchern. Christine Hartauer zum Beispiel mit der Brooklyner Schriftstellerin-Ikone Siri Hüstwedt. Da hören wir lange zu, was sie zu sagen hat und lesen in ihr neues, bewegendes Buch rein, das sie über den Verlust ihres Mannes Paul Auster geschrieben hat. Wir treffen Dana von Suffrin, Lena Gorelick und Judith Holofernes. Und wir lesen in Helene Bukowskis Roman hinein, Wer möchte nicht im Leben bleiben? Unter Büchern voll mit neuen, mit intensiven Büchern und das natürlich an liebevoll ausgesuchter Musik. Das hier ist T.S. Ullmann.
Du zeigtest uns die Freundschaft und du zeigtest uns die Furcht. Lange Bücher sind ein Zeichen für unstillbaren Durst. Sind wir früher nachts durch den Nebel schneller Rad gefahren, weil wir dachten, dass etwas hinter uns ist mit unaussprechlichem Namen. Danke für die Angst, die mich noch manchmal überkommt. Ist es wirklich sicher, dass alles wiederkommt? Was ich übers Leben weiß, weiß ich auch Standby Me. Ich hab ein Hund, der Cujo heißt, und mein Auto heißt Christy. Wenn du schreiben kannst, dann schreibe. Wenn du singen kannst, dann sing. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, frag Stephen King. Uns die Schönheit der amerikanischen Provinz, bis wir begriffen haben, dass wir eigentlich ganz genau so sind. All die guten, armen, traurigen Clowns auf dem Arbeitsamt. David Nathan spricht das letzte Gebet. Wir sprühen Red Rum an die Wand. Danke für die Angst, noch manchmal überkommt. Ist es wirklich sicher, dass alles wiederkommt? Was ich übers Leben weiß, weiß ich auch Standby Me. Ich hab ein Hund, der Cujo heißt, und mein Auto heißt Christy. Wenn du schreiben kannst, dann schreibe. Wenn du singen kannst, dann sing. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, frag Stephen King. Was ich übers Leben weiß, weiß ich auch Standby Me. Ich hab ein Hund, der Cujo heißt, und mein Auto heißt Christy. Wenn du schreiben kannst, dann schreibe. Wenn du singen kannst, dann sing. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, frag Stephen King.
Ein schreibender Sänger bzw. auch ein singender Schriftsteller, T.S. Ullmann. Ich bin gespannt, wann er wieder was Neues schreibt. Und hier ist Unter Büchern von MDR Kultur. Jahrelang waren Siri Hüstwedt und Paul Auster verheiratet. Die beiden gelten als das wichtigste Autoren- und Intellektuellenpaar der heutigen USA. 2024 verstarb Paul Auster an einer Krebserkrankung und sein letzter Wunsch war, als Geist zurückzukehren. Diesen Geist versucht Siri Hüstwedt in Ghost Stories, Buch der Erinnerung, zu fassen. Und es sind intime, essayistische und politische Texte über Trauer und Liebe. Der Versuch, den Dialog, den Siri Hüstwedt mit ihrem Mann geführt hat, fortzuführen. Christine Hartauer hat Ghost Stories für uns gelesen und hat Siri Hüstwedt getroffen.
Siri Hüstvedt erzählt Geistergeschichten und ist vor allem einem Geist auf der Spur, ihrem Mann Paul Auster. Im April 2024 verstarb er an einer Krebserkrankung. Nur wenige Tage vor seinem Tod sagte Paul Auster, er wolle als Geist zurückkehren. Und tatsächlich, immer wieder erschnüffelt Siri Hüstvedt in ihrem Zuhause in New York wie aus dem Nichts Zigarrenrauch, der sie an ihren Mann denken lässt.
Leider muss ich sagen, dass der Zigarrenrauch inzwischen stark zurückgegangen ist. Wenn ich diesen Geruch freiwillig aufrechterhalten könnte, würde ich es tun. Aber das kommt wirklich sehr selten vor. Vor etwa einer Woche habe ich einen kleinen Hauch davon wahrgenommen und fand es sehr beruhigend. Aber meistens passiert mir das nicht mehr.
Erzählt Siri Hüstvedt. Sie findet einen anderen Weg, um Paul Austers Geist festzuhalten. Sie band ihn auf Papier. Ghost Stories, Geistergeschichten, heißen ihre Memoiren, in denen sie 43 gemeinsame Ehejahre, ihre Liebesgeschichte, den fortwährenden intensiven Austausch und ihre Trauer in Worte zu fassen versucht. Dieses Buch sei keine Entscheidung gewesen, sondern eine Notwendigkeit, sagt Hüstvedt.
Zwei Nächte vor seinem Tod, in der letzten Nacht, die wir zusammen im Bett verbracht und miteinander gesprochen haben, streichelte er lange meinen Arm und sagte, schreib weiter, arbeite weiter, lass dich nicht von meinem Tod aufhalten, okay? Ich meine, stellen Sie sich diese Großzügigkeit eines sterbenden Mannes vor, der so etwas sagt. Das bewegt mich zutiefst und ich werde das bis zu meinem eigenen Tod mit mir tragen.
Siri Hüstvedt schreibt weiter, auch wenn sie immer wieder im Alltag strauchelt und versuchen muss, sich selbst wieder aufzusammeln. Trauer, stellt sie fest, ist nicht konstant. Hüstvedt kann sich tagelang stabil fühlen, bis ein flüchtiger Blick auf Pauls leeren Esszimmerstuhl ihr den Boden unter den Füßen wegreißt. Dieser Versuch, weiterzudenken und leben zu können, spiegelt sich auch in der Struktur ihres neuen Buches. Noch mehr als in ihren vorherigen Essaybänden oszillieren hier Hüstvedts Reflexionen zwischen privaten Erfahrungen und Philosophie, Psychoanalyse, Neurowissenschaften und Politik. Wie Geister erscheinen die Themen, verschwinden wieder, tauchen wieder auf und suchen einen beim Lesen heim.
Es geht hier nicht darum, dass Siri Hüstvedt eine Trauer empfindet, die für andere Menschen nicht nachvollziehbar ist. Ich denke, es ist eine Erfahrung, die viele Menschen machen. Und wenn man die Intimität vermeidet, wenn man das vermeidet, was diese Erfahrung so universell macht, dann betrügt man meiner Meinung nach sich selbst und den Leser. Es ist intim. Der Tod ist intim. Krankheit, Tod, Trauer sind intime Erfahrungen.
They are intimate experiences. Und deshalb spart Hüstvedt auch die intimsten Texte in ihrem Erinnerungsbuch nicht aus. Liebesbriefe an Paul Auster aus ihrer Studentinnenzeit. E-Mails, in denen sie den Freundeskreis über Austers Krebserkrankung informiert. Arztbesuche und Diagnosen, Behandlungsmethoden, Hoffnungsschimmer und niederschmetternde Nachrichten. Bis hin zu Tagebucheinträgen, in denen sie die letzten Tage mit Paul in ihrem Haus in Brooklyn festhält. Auch von seinem Tod, von Siri Hüstvedts letzten Worten an ihren Mann können wir lesen. Es sind Passagen, die tief berühren, die aber auch überfordern. Diese Texte reinzubringen, auch das sei eine Notwendigkeit gewesen, sagt Hüstvedt.
Ich wollte etwas von diesem intimen Menschen zurückbringen. Deshalb sind Pauls Briefe in dem Buch. Und deshalb spreche ich über seine Persönlichkeit. Ich mochte seinen Charakter, aber es ist keine Hagiographie. Es geht nicht um den heiligen Paul, den literarischen Gott, mit dem ich zufällig verheiratet bin. Ich wollte, dass die Leser die ganz normalen Spannungen und Freuden einer Partnerschaft spüren. Insbesondere einer langjährigen Partnerschaft.
Auch 7 Briefe, die Paul Auster an seinen Enkelsohn Miles hinterlassen hat, finden sich in dem Band. Miles war wenige Monate alt, als Paul Auster starb. In dem Wissen, sein Enkelkind nicht wirklich kennenlernen zu können, hinterließ Paul Auster ihm Briefe, in denen er Miles von der Familie erzählt, in die er hineingeboren wurde. Texte, die veröffentlicht werden, bevor Miles sie selbst lesen kann. Für Hüstvedt waren sie ein Weg, Paul Auster selbst zu Wort kommen zu lassen.
Dadurch, dass ich diese Briefe in das Buch aufgenommen habe, konnte ich den Dialog fortsetzen, den Paul und ich 43 Jahre lang geführt hatten. Auch wenn es natürlich nicht dasselbe ist, wie wenn wir beide in einem Raum sitzen und reden. Aber es ist eine schriftliche Version davon, die ich unbedingt in das Buch aufnehmen wollte.
Version of that that I was very keen on having in the book.
Den Dialog in die Zukunft fortzusetzen, dieser dringliche Wunsch zieht sich durch Ghost Stories. Das unterscheidet Hüstwelts Auseinandersetzung mit ihrem Verlust von einem anderen berühmten Buch über Trauer, Das Jahr magischen Denkens von Joan Didion. Darin versucht Didion, mit Hilfe magischen Denkens, etwas von ihrem verstorbenen Mann zu erhalten. So hebt sie etwa seine Schuhe auf, als könne sie ihn dadurch beschwören, wiederzukommen. In magisches Denken flüchtet sich Siri Hüstwedt nicht. Kurz nach Paul Austers Beerdigung mistet sie radikal aus. Nur ein paar seiner Pullover und Jogginghosen behält sie und trägt sie beim Schreiben.
In meinem Fall bin ich in der Lage, das zu feiern, was zwischen mir und Paul war. Und ich muss sagen, das trage ich mit mir. Nun, das ist kein endgültiger Trost. Ich habe das Gefühl, dass meine Welt ohne Paul schlechter ist. Ich tue nicht so, als würde man überleben, die Trauer durchleben, alle Phasen durchlaufen und dann an einem großartigen, wunderbaren Ort landen. Nein, ich glaube nicht, dass das stimmt. Aber ich bin auch in der Lage, die Kraft zu spüren, die ich aus dieser Beziehung mit diesem Mann all die Jahre gewonnen habe. Und die Kraft, die wir uns gegenseitig gegeben haben.
Schreiben ist Handeln, sagt Hüstwedt. Und man versteht, dass es für sie notwendig war, dieses Buch zu schreiben, um weiterleben zu können. Und was erklärt, warum Hüstwedt so viel Privates wie nie offenbart? Es ist ihr dringlicher Versuch, die Deutungshoheit über sie und ihren Mann zurückzubekommen. Jahrzehntelang wurden die beiden von den Medien als vermeintliche Konkurrenten dargestellt. Immer wieder war Hüstwedt, Autorin von 7 Romanen, zahlreichen Essays und Aufsätzen, Ehrendoktorandin an den Universitäten von Oslo, Grenoble und Mainz, die Frau an der Seite von Paul Auster. Dabei pflegte Auster zu sagen, Siri ist die Intellektuelle in der Familie, nicht ich. Er sei nie eingeschüchtert von ihr gewesen, nie habe Hüstwedt Angst haben müssen, einen Gedanken nicht teilen zu können. Und das ist der größte Verlust, dem Hüstwedt eigentlich in ihren Ghost Stories nachgeht. Das Und, das zwischen ihr und Paul verloren ist. Sie nennt es ihre Philosophie des Dazwischen, das zwischen zwei Menschen in engem Austausch entsteht.
Und dieses Dazwischen entwickelt sich im Laufe der Zeit weiter. Es ist nicht statisch. Es ist nicht so, dass man einen Zustand des Glücks erreicht, wie wenn man den Mount Everest besteigt und dann dort oben sitzt. Nein, so funktioniert das nicht. Es ist ein dynamischer, fortlaufender Prozess. Und zwischen uns beiden hatte ich das Gefühl, dass wir dieses Dazwischen immer wieder neu erschaffen. Und das ist Teil meines Wunsches, etwas von Paul wieder zum Leben zu erwecken. Nicht nur von Paul, sondern von Paul und mir zusammen. Etwas, das nie wiederkommen wird.
Siri Hüstwedts Ghost Stories ist ein Erinnerungsbuch voller Wärme und Liebe, die über das private Schicksal hinausreichen. In unseren politisch dunklen Zeiten ist Ghost Stories ein Plädoyer für das Dazwischen, für die Kraft des Austausches und den lebenslangen Dialog.
Man könnte ihr ewig zuhören, der Schriftstellerin Siri Hüstwedt. Ihr Buch Ghost Stories erscheint im Rowohlt Verlag. Und ein Tipp noch, das Gespräch von Christine Hartauer mit Siri Hüstwedt ist in voller Länge nachzuhören bei ARD Sounds, der neuen App.
I don't wanna talk about the things we've come through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. building me a home, thinking I'd be strong there, but I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain, why should I complain? I don't wanna talk if it makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. The judges will decide, the likes of me abide, spectators of the show, always staying low. The game is on again, a lover or a friend, a big thing or a small, the winner takes it all, yeah. The winner takes it all, the winner takes it all.
Carla Bruni mit diesem ABBA-Cover, The Winner Takes It All. Wer möchte nicht im Leben bleiben? Wer in der DDR aufgewachsen ist, der hat ganz sicher ein Lied im Ohr, wenn er oder sie diesen Buchtitel liest. Wer möchte nicht im Leben bleiben? So heißt der neue Roman der Berliner Schriftstellerin Helene Bukowski. Er handelt von einer hochbegabten Pianistin in der DDR, deren Leben früh und tragisch endete. Eine junge Frau, die es wirklich gegeben hat und deren Geschichte Helene Bukowski mit Hilfe von ihr anvertrauten Dokumenten und Fotografien nachzeichnet. Bettina Baltschew stellt den Roman vor.
Wer möchte nicht im Leben bleiben? Ursprünglich war dieses Lied 1959 für einen DEFA-Film entstanden. Nun hat sich Helene Bukowski den Titel für einen ergreifenden Roman geborgt. In dem folgt sie den Spuren von Christina, einer jungen, hochtalentierten Pianistin, die es tatsächlich einmal gegeben hat. Dass wir erst mit diesem Buch von ihr erfahren, hat mit ihrem frühen Tod zu tun. Aber der Reihe nach. Geboren wird Christina 1961 in Leipzig, bevor sie mit den Eltern erst nach Neustrelitz und dann nach Neubrandenburg zieht. Der Vater, selbst Opernsänger und Musiklehrer, weckt in ihr die Begeisterung fürs Klavierspiel, das sich bald als Berufung erweist. Helene Bukowski nutzt Dokumente, Briefe und Fotos, die ihr vor einigen Jahren übergeben wurden, um frei und assoziativ von Christinas Leben zu erzählen. Dabei setzt sie sich immer wieder zu ihr in Beziehung und thematisiert die Schattenseiten einer Kindheit im Zeichen der Musik.
Wenn die Schule aus war, gingst du nicht mit den anderen Kindern auf den Spielplatz oder zum Springbrunnen auf den Marktplatz, der damals noch nach Karl Marx benannt war. Du hattest keine Zeit, mit ihnen Tauben zu jagen oder ein Eis zu essen. Du musstest nach Hause Klavier üben.
So gut ist ihr Spiel, dass Christina bald ins Visier des gut durchorganisierten Fördersystems der DDR gerät. Sie wird zur Spezi, also zur Spezialschule für Musik in Berlin, delegiert. Dort teilt sie sich ein karges Zimmer mit drei anderen Mädchen, geht morgens zur Schule und spielt nachmittags stundenlang Klavier. Ein Leben, das wenig Raum lässt für Interessen jenseits der Musik oder gar für jugendlichen Übermut.
Die Tage verschwimmen, unterscheiden sich nicht, entgleiten euch. Nie ändert sich das Licht. Die Spezie ist ein U-Boot, abgesunken zum Grund. Dort kann euch niemand finden. Der Druck auf den Ohren zieht euch bis in den Kiefer.
Helene Bukowski beschreibt mit klaren Sätzen eine junge, sensible Frau, die bald erste Klavierwettbewerbe gewinnt, scheinbar mühelos die schwierigsten Stücke einübt und sich ebenso mühelos unterzuordnen scheint. Erst in Moskau, wohin sie nach der Berliner Spezie ebenfalls delegiert wird, kann sie sich vom Erwartungsdruck des Vaters und der Lehrer etwas lösen. Langsam wird sie erwachsen, verliebt sich zum ersten Mal, leider unglücklich, findet jedoch kein Ventil für ihre im Zaum gehaltenen Gefühle.
Dir ein trotziges Gesicht zu geben, gelingt mir nicht. Auf der Spezie hast du gelernt, dich zu fügen. Auch in Moskau begehrst du nicht auf. Selbst in den Briefen an deine Eltern keine Wut. Du hältst dich zusammen.
Nach 6 Jahren Moskau kehrt Christina zurück in die DDR. Doch hier findet sie keinen Halt mehr, weder beruflich noch privat. Nicht einmal einen richtigen Ort zum Üben kann man ihr bereitstellen. Dabei soll sie doch junge Musiker unterrichten und wieder an Musikwettbewerben teilnehmen. Zudem leidet sie unter starken monatlichen Zyklusbeschwerden, die sie auch mental belasten. Diesen Beschwerden gibt die Autorin Helene Bukowski sogar einen Namen, Chris, und erkennt Chris unter anderem auf den Fotos, die eigentlich Werbung machen sollen für ein großes Klaviertalent.
Auf keinem der Fotos lächelst du. Dein Blick ist ernst. Unter deinen Augen liegen Schatten von Chris. Vergeblich suche ich nach Stolz in deinem Gesicht, nach Freude, nach Leichtigkeit. Stattdessen ist dir die Schlaflosigkeit anzusehen, 3 Monate vor deinem Tod.
Dieser Tod ist selbst gewählt. Christina stirbt mit nur 24 Jahren. Helene Bukowskis Roman ist eine sehr persönliche Hommage an dieses kurze, vielversprechende Leben. Vor allem ihr feiner, fast zärtlicher Tonfall überzeugt, ist er doch in keinem Moment voyeuristisch, sondern immer voller Mitgefühl. Obwohl oder gerade weil die Autorin Christinas Leben angemessen fiktionalisiert, bleibt es einem nach der Lektüre noch lange im Gedächtnis. Und auch das titelgebende Lied vergisst man so schnell nicht mehr.
Bettina Baltscheff mit ihrem Tipp »Wer möchte nicht im Leben bleiben« von Helene Bukowski. Es ist im Klaassen Verlag erschienen.
Thank you.
Hier ist MDR Kultur unter Büchern. Toxisch schafft es inzwischen zum Allerweltsattribut. Toxisch ist außer Männlichkeit gern auch die Beziehung, das Implantat oder das Wetter. Ein Wort, ein Zeitgeistsignal. Und so darf man das auch verstehen, wenn der neueste Roman der Münchner Autorin Dana von Suffrin Toxi Baby heißt. Schon fast wieder nett, so ein Kosename unter Millennials. Es geht um eine Beziehung von heute und um ewig alte Probleme. Judith Heidkamp hat Toxi Baby gelesen und mit der Autorin gesprochen.
Toxi Baby selbst erscheint erstmal nur in Klammern. Und zwar in Bezug auf die Zwei-Zimmer-Wohnung der Ich-Erzählerin in München-Giesing, Klammer auf.
In die Toxi, ohne dass wir je darüber gesprochen hätten, sofort eingezogen war.
Klammer zu. Währenddessen leitet die Erzählerin das kommende 230-seitige Kreisen um den milden Irrsinn einer Beziehung quasi mit Antäuschen ein, mit Naturbeschreibungen und Gedanken über den Tod. Seite 7 ist aber ziemlich sicher die einzige Seite in diesem Roman, auf der Toxi nur einmal vorkommt.
An einer Stelle spricht er sie allerdings auch als Toxi Baby an und da widerspricht sie dann ganz vehement und sagt, Moment, nein, so ist unsere Geschichte nicht. Du bist die toxische Person in unserer Beziehung und nicht ich.
Denn die Protagonisten in Dana von Suffrins neuem Roman sind Millennials, geboren in den 80ern, beschäftigt mit toxischen Beziehungen, verunsichert, geschwätzig, gebildet, stilmarken- und detailbewusst und immer ironisch. Er lebt von Arbeitslosengeld, Grund, die ganze Welt ist gegen ihn, beziehungsweise er lebt von ihr. Sie ist eine durchaus erfolgreiche Autorin, wünscht sich mehr Paarstabilität, lässt sich beides aber aus Beziehungsgründen meist nicht anmerken. Sie posen als Traumpaar und sind es in diesen Momenten bestimmt auch, blockieren sich dann wieder bei WhatsApp, bringen sich auf verschiedene Weise um den Schlaf. Im Laufe des Romans kommen sie auf 13 Trennungen innerhalb von 3 Jahren.
Die trennen sich sehr häufig. Die sind auch beide nicht wirklich geneigt, an ihren Problemen zu arbeiten. Toxi Baby, der männliche Protagonist zum Beispiel, hat beschlossen, einfach die Gesellschaft für alle Probleme in der Beziehung verantwortlich zu machen. Und das ist, würde ich sagen, das Toxische daran. Andererseits muss ich auch sagen, dass ich immer mehr überlege, ob diese Konzepte so sinnvoll sind. Dann kriegen wir das hin, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen jetzt wirklich ganz gesund und ganz frei von Schwierigkeiten zu gestalten. Ich glaube ja eher nicht.
Toxi, für uns ist gar nichts leicht. Wir sind die schwierigsten Leute überhaupt. Es ist kein Wunder, dass es uns so schwer fällt.
Dana von Suffrin produziert einen nicht endenden Wortzug, in dem die Ich-Erzählerin Herzchen ihr Leben mit Toxi erklärt, erträumt, verteidigt, verzehrt und rechtfertigt. Zitierenswertes im Seitentakt, sie hat ja so recht und sie hat so Unrecht. Herzchen und Toxi sind dabei nicht nur ironisch sprechende Spitznamen, sondern auch so etwas wie ein Schreibprogramm. Man fragt sich irgendwann, wie lange die zyklischen Schleifen dieses Monologs noch weitergehen werden. Grundsätzliche Veränderung ist unwahrscheinlich. Er, Toxi Baby, bleibt uns und auch der Erzählerin stets etwas unerklärlich. Und das macht ihn ja so attraktiv. Sie aber lernen wir besser und besser kennen. Ihr Lebensgefühl zwischen Weltkrisen und Weltschmerz, zwischen Wunsch nach Romantik und abgeklärten Pointen und ihre jüdische Familiengeschichte, in der sich alle Schrecken des letzten Jahrhunderts versammeln.
Alles nur, damit ich dumme Bücher über sie schreiben und alle 2 Wochen zur billigen Asia-Maniküre gehen konnte, um wenigstens gepflegte Nägel zu haben, während mich deutsche Männer erniedrigten.
Zack, ist das noch Witz oder nur Verzweiflung? Generationenübergreifende Traumata und Wohlstandsalltag, heute jüdisch sein in Deutschland, das sind Themen, die bei Dana von Suffrin auch in früheren Romanen auftauchten. Hier bilden sie eher einen Nebenstrang. Hinter Sarkasmus und absurden Paarlogiken stecken in Toxi Baby ganz unauffällig soziologische Kategorien. Dana von Suffrin untersucht ihre Generation, die im Privaten letztlich nur die Verwerfungen des Politischen spiegelt. Die sucht nach Werten und Identität, nach Perspektiven und Sicherheit.
Manchmal denke ich, ich lerne überhaupt nichts. Ich weiß bis heute nicht, wie man einen Haushalt führt. Und bei jedem Gast warte ich heimlich darauf, dass er die Kühlschranktür öffnet und in hysterisches Gelächter ausbricht.
Genau. Motto: deprimiert, ja, aber bitte lustig.
Also die Generation vor uns sind Babyboomer, eben in den Wohlstandsjahrzehnten nach dem Krieg aufgewachsen, in großer materieller Sicherheit, mit ganz klaren Werten, mit einem klaren Arbeitsethos. Und das sind alles so Sicherheiten, die bei uns verschwunden sind. Und das nehme ich irgendwie schon sehr stark wahr, dass wir quasi eine Generation sind, die ganz stark von unterschiedlichen, teils sogar globalen Krisen geprägt sind. Sicherheitskrisen, natürlich auch ökonomische Krisen. Und jetzt sind wir ja wirklich in einer komplett wirren Zeit. Und ich glaube, das zeigt sich halt auch in den Liebesbeziehungen, dass die Millennials weniger heiraten, weniger Kinder bekommen und sich insgesamt halt auch einfach unsicher fühlen.
Muss ja nicht so extrem sein wie bei Toxi und Herzchen. Möglich jedenfalls, dass der Roman für Menschen unter und über Mitte 40 sehr unterschiedliche Leseerfahrungen bereithält. Aha-Erlebnisse ziemlich wahrscheinlich. Toxi Baby von Dana von Suffrin, eine zeitgeistige Liebesgeschichte, zeitlose Erkenntnisse inklusive.
Ich glaube, es gibt Leute, die auch in ihrem Unglück sehr glücklich sind. Und das muss man respektieren.
Judith Heidkamp war das über Dana von Suffrin, Toxi Baby, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch.
Ich wär so gern gut, ich würd tun, was man tut, wenn man gut ist und Mut hat, das Gute zu tun. Ich wär so gern gut, na gut, gut genug, na gut, gut genug. Ich wär so gern gut, ich bräuchte gern sich öde auf meinen Schultern ausruhen. Ich wär so gern gut, na gut, gut genug. Ich hab's nicht im Blut. Gut, 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 nicht besser. Ich wär gern einfach nur gut. Ich wär das ruhige Gewässer. Ich wär die wärmende Glut. Mein Schwert wär mehr Taschenmesser. Ich sitz und schnitz und bin gut.
Der Song war schon die Einflugschneise. Judith Holofernes, ich wäre so gerne gut. Judith Holofernes, die war als Sängerin der Band Wir sind Helden von 2000 bis 2012 aktiv und die Frontfrau eben einer der bekanntesten Bands Deutschlands. Anschließend begann sie eine Solokarriere, veröffentlichte satirische Tiergedichte und startete einen Podcast. Statt Songtexten schreibt Judith Holofernes mittlerweile Bücher und nach Die Träume anderer Leute, erschienen 2022, folgt jetzt Hummelhirn. Sally Charel-Delin hat das Buch gelesen und mit Judith Holofernes gesprochen.
Die Stimme zu verlieren ist wohl die Horrorvorstellung einer jeden Sängerin. Judith Holofernes passierte vor 8 Jahren genau das. Heiser und etwas wackelig klingt ihre Stimme seither und macht das Singen auf der Bühne schwer. Vermutlich eine neurologische Stimmstörung. Eine klare Antwort hat sie bis heute nicht. Das Schreiben sei allerdings keine Notlösung, erzählt sie.
Das Interessante ist ja, Ich habe jetzt nicht bewusst angefangen, Bücher zu schreiben, weil ich nicht mehr singen kann, sondern weil ich eben diese Sehnsucht hatte. Weiß ich nicht, vielleicht auch nach so einem Autorinnenleben, was ich immer so ein bisschen mir besinnlicher vorgestellt habe und zurückgezogener und was vielleicht einfach besser dazu passt, wie ich jetzt bin.
In ihrem ersten autobiografischen Buch, dem 2022 erschienenen Die Träume anderer Leute, befasste sie sich intensiv mit dem Erfolg von Wir sind Helden und der Zeit danach, dem Druck, der damit einherging und der Doppelrolle als Musikerin und Mutter. Während Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend in ihrem Debüt nur leise anklangen, steht ihr Aufwachsen im nun erschienenen zweiten Buch Hummelhirn im Fokus. Die ersten Jahre ihres Lebens verbringt Holofernes, geboren 1976, im freigeistigen West-Berlin. Erst in Kreuzberg, später in Neukölln, oft umgeben von anderen Familien, mit einem Vater, der nach Indien in ein buddhistisches Ashram reist, und einer Mutter, die langsam entdeckt, dass sie Frauen irgendwie doch mehr mag als Männer. Später, da ist sie 6 Jahre alt, folgt der Umzug in das beschauliche Freiburg. Eine Stadt, in der die junge Judith konstant das Gefühl hat, fehl am Platz zu sein.
Die Eltern der anderen Kinder beäugten mich mit einer Mischung aus Mitleid und kaum verhohlener Abneigung. Ob meine Seltsamkeit mit dem unkonventionellen Lebenskonzept meiner Mutter zu tun hatte? Man musste vielleicht Nachsicht mit dem Kind haben, auch wenn es komisch war, sogar wenn es einen ungefragt duzte.
Damals beginnt Judith Holofernes, ihr Umfeld zu beobachten und Verhalten in nett und nicht nett einzuteilen. Drama machen, nicht essen wollen, zappeln, nicht nett. Deutlich wird das im Buch durch die kleinen, in Klammern gesetzten Einordnungen, die wie Erinnerungen an sie selbst wirken. Es ist der frühe Versuch eines Kindes, die so komplizierte Welt ein bisschen besser zu verstehen und durch übermäßige Nettigkeit bloß nicht anzuecken.
Ich erinnere als Grundgefühl meiner Kindheit so, also Überforderung natürlich, aber so vor allem Ratlosigkeit. Ich gebe mir so Mühe, ich habe schon weiße Knöchel vom Mühegeben und trotzdem ist sozusagen im toten Winkel immer irgendwas, was ich falsch mache. Und zwar ohne überhaupt irgendwie anecken zu wollen.
Auch später als Musikerin stellt Judith Holofernes keine großen Forderungen. Aber ihrem titelgebenden Hummelhirn fällt das eben nicht so leicht. Das flattert umher, sprüht vor Kreativität, aber auch vor Schusseligkeit. 40 Jahre später, mit 46 Jahren, wird Judith Holofernes die Diagnose ADHS erhalten. Auch davon erzählt sie im Buch, allerdings ohne diese Diagnose konkret zu benennen.
Es ging mir eher eben darum, was macht es mit einem, wenn man als Kind rausgefallen ist, egal auf welche Art und Weise. Und eben ein komisches Kind war sozusagen. Und ich hatte das Gefühl, es schließt Leute aus, wenn man das zu sehr auf diesen ADHS-Aspekt reduziert.
Diesem komischen Kind folgen wir in Hummelhirn bis in die Jugend. In einzelnen Passagen schlägt Holofernes immer wieder den Bogen in ihr Erwachsenenleben, verwebt leicht die verschiedenen Zeitebenen miteinander, untermalt von alten Tagebucheinträgen und Wir sind Helden Songtexten. Wie in ihrer Musik und dem vorangegangenen Buch hat auch Hummelhirn den typischen Judith Holofernes Sound. Ihr spielerischer Umgang mit Sprache lässt selbst bedrückende Erlebnisse überraschend komisch wirken, ohne dabei an Tiefe zu verlieren. Und so ist Hummelhirn nicht einfach nur ein nettes Buch geworden, sondern eins mit Ecken und Kanten, das ihren Ton auch ohne Gesang weiterträgt.
Sally Charelle Delin über Hummelhirn, so heißt der neue Roman von Judith Holofernes. Das Buch ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen und die Lesepassagen, das noch ein Tipp, die waren aus dem Hörbuch, das ist bei Lübbe Audio erschienen, gelesen von Nora Tschirner.
Thank you.
Aus Belgien kommt diese Band Portland mit Where Did Everybody Go hierbei unter Büchern. Sie bringen uns auf die Welt und prägen uns auf vielfache Weise. Egal, wie eng oder lose die Beziehung sich im Laufe eines Lebens auch immer gestalten mag. Zwischen Müttern und ihren Kindern bestehen besondere Bande. Die Münchner Schriftstellerin Lena Gorelick beschäftigt sich in ihrem neuen Roman mit diesem großen Thema. Ist ein großes Thema übrigens auch überhaupt in der Literatur. Am Beispiel verschiedener Geschichten, darunter auch der eigenen, erkundet Lena Gorelick Muttersein, Mutterschaft und Mutterbindungen. Alle meine Mütter heißt ihr Roman. Nils Beinker stellt ihn vor.
Schutzlos wirkt sie im Zimmer des Pflegeheims stehend vor ihrer Besucherin, der Tochter. Anne, eine der Frauen, deren Lebenswegen Lena Gorelick schreibend folgt. Sie ist alt, gefangen in einem müden Körper, die Erinnerungen verblassen, die Worte verschwinden. Die Tochter, die Erzählerin, hilft der an Demenz erkrankten Mutter beim Waschen, sucht ihre Nähe. Sie erinnert sich an intensive Momente der weit zurückliegenden Kindheit, wie Anne ihr ein kleines Ritual samstags die Fußnägel lackierte, wie sie zusammen einmal Urlaub am Meer gemacht haben. Ebenso an die Einsamkeit der Mutter, an ihr Schweigen. Vieles kommt hier zusammen.
Anne ist Gastarbeiterin, aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht mal ein Gastarbeiterphänomen, sondern gibt es auch durchaus in sehr vielen deutschen Familien dieses irgendwie, dass man über Dinge nicht gesprochen hat und Kinder mit Leerstellen leben müssen in der Familiengeschichte oder umgehen müssen. Und ich hatte am Anfang noch gar nicht die Figuren. Ich hatte eher Themen und die Figuren haben mir geholfen, die zu greifen.
Anne ist eine von vielen Müttern, denen Lena Gorelick Raum gibt. Alle meine Mütter ist ein Roman mit immer neuen Stimmen, Tonlagen und Schauplätzen, ein Kaleidoskop. Wir begegnen Menschen am Ende eines Lebens, ebenso Menschen, die konfrontiert sind mit der Frage, will ich überhaupt ein Kind bekommen oder nicht? Wir begegnen Müttern, die ihre Kinder in den Kriegen der Gegenwart verloren haben, in der Ukraine, in Israel, in Gaza, werden konfrontiert mit ihrem Schmerz, ihrer Trauer. Es gehe ihr dabei um das Universelle an den Müttern, sagt Lena Gorelick.
Und dass die sich dann eben an Dinge erinnern, wie dann so hat das Kind gegessen oder so ist das Kind gelaufen. Es hat wenig mit dem Land zu tun oder mit der Region zu tun. Und das Sterben ist am Ende ein Sterben. Und das ist ein fremdgewolltes Sterben, in dem irgendwie Kinder oder Menschen zu einem Abfallprodukt werden eines Krieges. Da habe ich eher versucht, so Verbindungen zu finden.
Die einzelnen Geschichten von Müttern und auch untrennbar verwoben von ihren Kindern verbindet Lena Gorelick mit der eigenen. Alle meine Mütter schließt zu Teilen an, wer wir sind, den Roman über die Familie der Schriftstellerin auf dem Weg von der Sowjetunion nach Deutschland, über Herkunft, Ankunft, Leben in und Erschließung der Fremde. Eine existenzielle Erkrankung der Mutter der autobiografisch grundierten Erzählerin wird jetzt zum Ausgangspunkt und zum roten Faden. Die Entscheidung dazu fiel im Prozess des Schreibens.
Das ist eher so eine ethische Frage den Figuren gegenüber, dass ich das Gefühl hatte, es stimmt irgendwas nicht, wenn ich denen abverlange, sich zu zeigen und das bei mir selbst nicht tue. Und weil ich auch glaube, bei allem Versuch, Autorin zu sein, bin ich auch, wie wir alle, eine Autorin, die von den eigenen mütterlichen Beziehungen geprägt worden ist. Und irgendwie muss ich das offenlegen, damit der Text als Gesamttext funktioniert.
Die Erzählerin der eigenen Geschichte, ich, begleitet die Mutter in immer neuen Kapiteln, schrittweise durch die fordernde Zeit der medizinischen Behandlung, bewundert ihre innere Stärke, erzählt von ihrem Leben in der Sowjetunion und dann in Deutschland. Die anderen erzählerisch stets unterschiedlich gestalteten Muttergeschichten gehen aus all dem hervor, gewissermaßen als kleine Romane im Roman. Ein großes Thema für Lena Gorelick ist Sichtbarkeit. Sie schreibt über die, die allzu oft aus dem Blick geraten, nicht wirklich Gehör finden. Im Fall von »Alle meine Mütter« sind das auch Mütter, deren Kinder erkrankt und beeinträchtigt sind, körperlich, geistig, seelisch. Allzu oft stoßen sie auf Schulterzucken oder Ablehnung, selten nur auf wirkliche, ungespielte Empathie. Das Kapitel über sie beginnt mit einer Szene voller Nähe und Freude.
Die Mutter, die mit ihren Kindern lacht, jetzt. Sie versucht, sie alle drei gleichzeitig zu kitzeln. Und sie kichern, alle drei, bereits während sich die Finger ihrer Mutter langsam und fröhlich ihren jetzt schon zuckenden Körpern nähern. Sie wünscht sich, sie hätte mehr Hände, wie ein Oktopus. Es ist nicht leicht, drei Kinder gleichzeitig zu kitzeln. Es ist ihre Superkraft. Sie macht, dass die Kinder lachen, noch bevor sie sie überhaupt berührt hat. Sie hält das Geräusch fest, das Kichern in drei Tonlagen.
Und dann weitet sich der Blick. Ein Defibrillator steht im Zimmer auf einer Kommode. Zeichen der Versehrtheit, um die es nun geht. Die Mutter braucht ihn, um einem der erkrankten Kinder im Notfall schnell helfen zu können. Ein Kipppunkt.
Also es gibt den Schmerz der Mütter oder der Eltern darüber, dass das Kind eben auf welche Weise auch immer nicht gesund ist. Und dann gibt es einen sehr starken Schmerz, den wir als Gesellschaft verursachen in unserem Umgang, in einer nicht vorhandenen Inklusion, in einem bestimmten Blick, der entweder irgendwie mitleidig ist oder so ein bisschen so, dass man denkt, ach, zum Glück ist meins gesund, in einer Nichtbegegnung. Es sind halt immer die anderen Mütter, auf die übersehenen oder die, auf die man blickt. Oh, das arme Kind im Rollstuhl. Ja, also sie sind nicht Teil der Masse.
Sie möchte über Mütter und über Nichtmütter schreiben, bemerkt Lena Goreliks literarisches Ich einmal. Über Frauen, die Mütter sein und jetzt in einem Wort müssen, sollen, dürfen, können, wollen. Nicht eine oder ein paar, sondern ganz viele Geschichten, Perspektiven, Blicke. Ein großes, ehrgeiziges, gewagtes Programm. Die Kaleidoskop-Konstruktion des Romans und die Vielstimmigkeit sorgen dafür, dass all das nicht Vorsatz bleibt. Man kann Alle meine Mütter mindestens in einem doppelten Sinn als Lebensbuch begreifen. Die hier versammelten Schicksale lassen uns, einmal darin unterwegs, schwerlich wieder los.
Nils Beinker war das über Lena Goreliks Roman Alle meine Mütter, gerade erschienen im Rowohlt Verlag. Und dieser Tipp muss noch sein, Lena Gorelik ist zu Gast im Live-Podcast Unter Büchern unterwegs am 27. April im Literaturhaus in Halle. Das schon mal zum Notieren, auch wenn es ein bisschen hin ist. Ich freue mich schon sehr darauf. Herzliche Einladung dazu. Und das war Unter Büchern, die Buchmesse-Folge. Danke fürs Zuhören und wie immer stabiles Lesen. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.
schlängelten und raschelten sie durch den Wald, rutschten über Eisschollen, reckten sich der Sonne entgegen. Doch heute sterben mehr und mehr von ihnen aus. Schriftsteller Matthias Jückler macht sie wieder lebendig, zusammen mit 19 anderen Autoren.
Könntest du mir einen Text schreiben, der sich mit einer Art auseinandersetzt, die schon ausgestorben ist?
Caroline Wahl, Kim de Lorison oder Katharina Polatjan schreiben liebevolle und überraschende Geschichten.
Es erklangen die ersten Töne einer Mazurka. Im 8. Takt stürzte die Seekuh mit der Vorderseite voran ins Orchester und begrub es fast vollständig unter sich.
Wir dachten, wir könnten fliegen. 19 Geschichten über den Verlust der Arten und die Kraft der Literatur. Jetzt in ARD Sounds.